Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Der Wissenschaftler im Elfenbeinturm braucht natürlich auch den Input aus der Praxis, um überhaupt die relevanten Probleme und Interdependenzen zu erkennen. Wenn man inhaltliche Punkte treiben will, die man als Akademiker für richtig oder wertvoll erachtet hat, dann muss man ein bisschen aufpassen, dass man diese Inhalte auf der Arbeitsebene immer und immer wieder erklärt und wiederholt. Es nutzt nichts, da zu sagen, das habe ich doch schon vor 17 Jahren in meinem Buch geschrieben. Ich glaube, das ist eine Fiktion zu glauben, dass die Leute, die besonders stromlinienförmig durch ein Studium gehen und zwei Semester unterhalb der vorgesehenen Regelstudienzeit abschließen, dass die nachher auch die besten Köpfe sind.
Mein Name ist Tina Meyer-Schneider und ich hoste den Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut. Heute bei mir zu Gast Professor Dr. Steffen Roth. Steffen Roth ist Direktor des Instituts für Wirtschaftspolitik an der Universität zu Köln. Vorher hat er dort als wissenschaftlicher Mitarbeiter im wirtschaftspolitischen Seminar der Universität zu Köln bei Herrn Professor Eckhoff gearbeitet. Professor Roth ist studierter Volkswirtschaftler mit sozialwissenschaftlicher Richtung und hat einen Auslandsaufenthalt am Trinity College in Dublin absolviert. Im Dezember 2003 erhielt er den Erhard Immelmann-Preis und im April 2005 den Wolfgang-Ritter-Preis für seine Promotion zum Thema beschäftigungsorientierte Sozialpolitik, gemeinnützige Beschäftigung als Brücke zwischen Sozialsystem und Arbeitsmarkt. Am 14. Mai 2020 verlieh der Rektor der Universität zu Köln, Steffen Roth, die Bezeichnung Honorarprofessor und als solcher lehrt er am Institut für Wirtschaftspolitik an der Universität zu Köln. Nochmals herzlich willkommen, Herr Roth.
Schön hier zu sein.
Herr Roth, Volkswirtschaftler, Professor, akademische Laufbahn. War das normal in Ihrer Familie oder erstrebenswert, gleich so einen Werdegang einzuschlagen?
Überhaupt gar nicht. Ich bin sogenannte First Generation. Das heißt, meine Eltern haben keinen akademischen Hintergrund. Dafür muss ich allerdings sagen, hat mein Bruder, wir sind zu zweit in der Familie, und der ist tatsächlich ein ganz normal gewachsener, ordentlicher Professor. Insofern hat der die Bilderbuchkarriere hingelegt, aber es hat uns beide in die Universität verschlagen und wir haben uns beide wohlgefühlt dort.
Ist Ihr Bruder auch bei der Ökonomie gelandet?
Nein, der ist Linguist oder Germanist.
Okay, also naja, aber auch in der Ökonomie hat die Sprachwissenschaft ja durchaus auch eine Bedeutung, je nachdem, wie diese Aussagen doch zu verstehen sind. Spannend. Herr Roth, jetzt ist es so, dass Sie die Ökonomie aber auch mit der Politik verbinden in Ihrer Funktion dort am Institut. Wie sind Sie denn auch zu einem politischen Schwerpunkt in Ihrer Laufbahn gekommen? Gab es da ein prägendes Ereignis in Ihrem Leben?
Ja, das hat sich tatsächlich sehr früh angebahnt und es ist eher erstaunlich, dass ich nachher noch die wirtschaftliche Kurve bekommen habe. Ich hoffe, ich hole nicht zu weit aus. Es gab das Ereignis des Eintritts Großbritanniens in den Falklandkrieg 1982. Da war ich 12, gerade so 12 geworden, also sehr, sehr früh. Und dieser Krieg ist aus der Retroperspektive auch überhaupt nicht bedeutend. Aber für mich als 12-Jähriger war es ein einschneidendes Erlebnis, weil ich mir bis dahin nicht hatte vorstellen können, dass so ein sehr ähnliches Land und Nachbarland von Deutschland aus meiner Perspektive damals überhaupt in einen Krieg eintritt. Und es hat mir sehr imponiert, dass dort die Bevölkerung tatsächlich die jungen Männer auf den Kriegsschiffen mit wehenden Fahnen am Kai verabschiedet hat. Also all das, was ich aus Erzählungen aus den beiden Weltkriegen kannte. Das war für mich ein sehr einschneidendes Erlebnis. Ich habe dann sehr viel Zeitungen gelesen. Meine Eltern haben das unterstützt und mich zugeworfen mit Artikeln aus allen möglichen Zeitungen, sodass ich auch schnell feststellen konnte, dass es da ganz unterschiedliche Ansichten und Interpretationen dazu gibt. Und daraus hat sich dann relativ zügig sozusagen starkes soziales oder schulpolitisches Engagement ergeben. Ich war dann schon in der 9. Klasse Chefredakteur der Schülerzeitung. in der 12. dann Schülersprecher, Mitglied in der Landesschülervertretung und so weiter und so fort, insgesamt sehr engagiert und wollte irgendwie Politik gestalten. Und der Schwung zur Wirtschaft kam dann eher umgekehrt. Ich habe nach dem Abitur alle Unis angeschrieben und gefragt, ob sie ein Politikstudium hätten mit Schwerpunkt auf Wirtschaftspolitik, weil ich irgendwie mir ausgedacht hatte, Wirtschaft ist wichtig. Wenn man Politik gestalten will, muss man Wirtschaft auch verstehen. Und nur die Uni Köln hat geantwortet, wir haben das zwar auch nicht, aber wir haben Wirtschaft mit Schwerpunkt Politikwissenschaft. Und das hat den Ausschlag gegeben zu dem VWL-Studium sozusagen. Und da bin ich sehr froh drum.
An der Uni Köln, wo hat es Ihnen besser gefallen? Hinten bei den Politikwissenschaftlern oder vorne am Campus bei den Wirtschaftlern?
Im Nachhinein deutlich bei den Wirtschaftswissenschaften. Ich habe in der Politikwissenschaft nie den Zugang gefunden, der mir ein systematisches Ganzes geben würde. Und da ist für mich die Wirtschaftswissenschaft bis heute ein weit geschlosseneres und damit kohärenteres System. Man kann zwar immer links und rechts gucken, das ist auch notwendig, aber so insgesamt, dass man sich gemeinsam auf eine Theorie beruft, sodass man auch gesprächsfähig ist und nicht jeder Wissenschaftler quasi eigene Theorien erfindet, das hat mir sehr gut gefallen.
Aber einen Kaffee trotzdem mal in der Filfac getrunken.
Ja, immer gerne.
An der Uni sind Sie dann am Lehrstuhl von Professor Eekhoff gelandet, sag ich jetzt einfach mal. Nehmen Sie uns doch mit, wie ist es dazu gekommen, dass Sie sein wissenschaftlicher Mitarbeiter geworden sind?
Ja, das war ja dann viel später. Dazwischen muss man ja erstmal das Studium durchstehen. Und da war ich zunächst mal dann geprägt, wenn man die Wirtschaftspolitik verfolgen will, eher von Christian Wadrin, dem Vorgänger von Johann Eekhoff. Bei Christian Wadrin habe ich sehr viel studiert und sehr, sehr viel gelernt und sicher die prägenden theoretischen Einblicke gewonnen. Und ja, vielleicht sage ich dazu noch einen Satz. Ich habe zunächst im Studium mir erstmal das Studium selber zurechtbiegen müssen, sonst hätte ich es gar nicht durchgestanden. Also man musste damals und muss sicherlich auch heute durch ganz viele Veranstaltungen, die man zur Zeit als Studierender wenigstens zur Hälfte als schikanös empfindet und sich fragt, wofür das gut sein soll. Und in der Wirtschaftspolitik habe ich das eben immer erkennen können, wofür das gut ist oder mit welchem Bezug zur Realität das gemacht und diskutiert wird. Und insofern habe ich eben sehr viel Wirtschaftspolitik studiert und mir das so zurechtgelegt. Zu Herrn Eekhoff bin ich dann gekommen, weil Herr Wadrin, als ich fertig war, den Lehrstuhl abgegeben hat an Herrn Eekhoff, beziehungsweise schon kurz vorher. Und den kannte ich eigentlich zu dem Zeitpunkt noch kaum.
Ich komme gleich nochmal auf Herrn Eekhoff zurück, aber Sie haben so ein Stichwort gegeben, was mich interessiert, nämlich, dass Sie sich Ihr Studium zurechtbiegen mussten. Jetzt sind Sie heute selber Lehrender, früher Student. Inzwischen hat man den Master und den Bachelor. Manches ist vielleicht verschulter oder nicht. Wie ist es Ihnen denn gegangen? Was heißt es denn, sich sein Studium zurechtzubiegen?
Ja, es heißt tatsächlich zu begreifen, dass das Studium quasi, ja, vielleicht vergleiche ich es mit dem Frühstücksbuffet im Hotel, ne? Es ist ein Angebot und an einer so großen Uni wie in Köln, aber natürlich auch in München oder in Mannheim, an diesen sehr großen Wirtschaftsfakultäten, ist es wirklich ein sehr großes Buffet, was einem gereicht wird. Und man hat nicht auf alles davon Lust und es schmeckt einem nicht alles. Und man muss sich tatsächlich selbst dadurch finden, was einem bekommt und was in welcher Reihenfolge und was einem einen Mehrwert bietet. Das ist sicherlich heute mit einem etwas stärker verschulten Programm im Vergleich zu damals nicht mehr ganz so stark ausgeprägt, aber bis heute wird natürlich jeder Studierende mit Themen befasst, die ihr oder ihm zunächst nicht eingängigerweise dienlich scheinen und oder eben gar keinen Spaß machen. Und da muss man dann durch. Das ist wie das nicht wie am Buffet im Hotel, sondern eher wie bei einem sportlichen Wettkampf oder bei jedem Beruf später auch. Da gibt es eben Aspekte, die Voraussetzung sind für das, was einem später dann wieder Spaß macht. Da muss man ein bisschen durchbeißen, ein bisschen Handwerkszeug lernen beispielsweise, bevor man große wirtschaftspolitische Analysen an den Tag legen kann.
Und in manchen Sachen steckt ja auch eine Chance. Mir ist es selbst manchmal sogar gegangen, dass die Sachen, die mir erstmal unglaublich langweilig erschienen, am Ende eben doch Sinn gemacht haben, dass ich mich einmal damit beschäftigt habe und vielleicht doch auch den ein oder anderen Gedanken, Zugang oder dann auch geholfen haben, Fragen an die Wissenschaft oder in die Wissenschaft hinein zu formulieren, weil da doch noch irgendwas war, was so einem im hinteren Öhrchen gekratzt hat.
Ja, das ist ganz sicher so. Aber auch das wird natürlich durch die modernen Studienaufbauten ein bisschen kaputt gemacht, weil ja auch die Prüfungen permanent die Veranstaltungen begleiten. Wir haben damals ja sogenannte Punktexamen oder Schlussexamen gemacht. Das heißt, man hat die ganze Zeit studiert und ist dabei nur hoffentlich schlauer geworden. Und hat sich dann ganz am Schluss den Prüfungen stellen müssen. Aus heutiger Sicht völlig unglaubliches Konzept, weil es natürlich auch mit ganz viel Zufalls- oder Schicksalhaftigkeit der Prüfungstage einhergeht. Also eigentlich ist die Reform natürlich, hat viele gute Punkte, dass man davon abgekommen ist. Aber heute prüft man jede einzelne Veranstaltung. Und das hat natürlich zur Folge, dass auch die Studierenden innerhalb jeder einzelnen Veranstaltung strategisch nach den Inhalten Ausschau halten, die prüfungsrelevant sind, und alles andere versuchen, in den Hintergrund zu drängen. Also diese Fragen, die man erst Jahre später als relevant entdeckt, die gehen eventuell heute noch stärker unter als damals, glaube ich.
Jetzt sind Sie wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Herrn Eekhoff. Ich komme wieder darauf zurück, was wir besprochen haben. Auch erstmal wahrscheinlich ein ganz anderer Blickwinkel jetzt mit einem Menschen aus der Praxis oder einem Pragmatiker an der Universität am Lehrstuhl zusammenzuarbeiten.
Ja, das war sehr einschneidend, daran erinnere ich mich. Da muss man jetzt vielleicht für die Zuhörer, die Johann Eekhoff nicht kennen, dazu sagen, Johann Eekhoff ist einer der wenigen deutschen Volkswirte, der tatsächlich Grenzgänger zwischen Politik und akademischer Welt war. Das heißt, der kam damals nach Köln, nachdem er 15 Jahre oder mehr in der Bundespolitik gearbeitet hat, zuletzt viele Jahre als Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Das heißt, aus unserer Studierenden- oder Mitarbeitersicht total interessant. Und dann der Schock, weil der überhaupt nicht theoriegestützt und systematisch argumentierte, sondern mehr mit Anekdoten. Und ich weiß noch, wie wir dachten, eben kurz vor dem Examen, wie soll das denn gehen? Sollen wir dann in der Klausur hinschreiben, das geht schon gut mit der EZB, weil ich kenne Herrn XY gut. Also ist das doch kein Argument. Und das war ein Schockerlebnis. Und als Mitarbeiter war es dann aber unglaublich wertvoll, weil Herr Eekhoff eben tatsächlich Einblick in die Praxis geben konnte. Das heißt, uns Mitarbeitenden großes Verständnis an die Hand geben konnte, wie funktioniert die Politik, welche eigenen Logiken herrschen vor in den politischen Gremien, was können Minister oder Behördenmitarbeiter überhaupt leisten, was geht. Was können sie sich leisten? Ja, also was geht auch innerhalb der Parteienlogik und so weiter und so fort? Und was wir dann von Herrn Eekhoff vor allen Dingen lernen konnten, war, wenn man inhaltliche Punkte treiben will, die man als Akademiker für richtig oder wertvoll erachtet hat, dann muss man ein bisschen aufpassen, dass man diese Inhalte auf der Arbeitsebene immer und immer wieder erklärt und wiederholt. Es nutzt nichts, da zu sagen, das habe ich doch schon vor 17 Jahren in meinem Buch geschrieben, sondern man muss es erklären, den einzelnen Akteuren. Und man darf nicht so eitel sein, auf das Copyright zu bestehen, sondern Herr Eekhoff hat sich immer diebisch gefreut, wenn eine Idee, die er für seine hielt, Jahre oder Jahrzehnte später von ganz anderen Leuten aus dem Hut gezaubert wurde, als eigene Idee verkauft wurde und dann tatsächlich umgesetzt wurde. Das ist eine ganz tolle Sache. Ich meine, es ist eigentlich naheliegend und wahrscheinlich weiß das jeder Vertriebsmitarbeiter aus seinen Schulungen, aber es ist natürlich in der Politikberatung ganz ähnlich, weil man es auch da mit Menschen zu tun hat. und weil auch dort die Ideen erstmal reifen müssen und zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort vorgetragen werden müssen. Und das ist eben nicht der Moment, wo ein Wissenschaftler seinen Artikel oder sein Buch schreibt.
Am Roman-Herzog-Institut ist es mit unserer Arbeit auch immer ein Anliegen, die Wissenschaft aus dem Elfenbeinturm herauszubringen. Genau zu sagen, die wissenschaftlichsten Erkenntnisse bringen uns allen als Gesellschaft aber nichts, wenn sie niemand versteht, außer demjenigen, der sie geschrieben hat und publiziert. Würden Sie das auch als eine Aufgabe der Wissenschaft sehen, Kommunikation in die Gesellschaft hinein?
Ja, das ist eine gute Frage. Die Kommunikation in die Gesellschaft hinein ist sicherlich notwendig und ich glaube, es gehört dazu, als Wissenschaftler das auch zur Kenntnis zu nehmen, dass das notwendig ist, dass das nicht von alleine passiert, dass die Erkenntnisse nicht abgeholt werden, sondern dass man sozusagen Energie aufwenden muss, um die Erkenntnisse auch mitzuteilen und zu kommunizieren. Übrigens natürlich keine Einbahnstraße. Das gilt ja umgekehrt genauso. Also der Wissenschaftler im Elfenbeinturm braucht natürlich auch den Input aus der Praxis, um überhaupt die relevanten Probleme und Interdependenzen zu erkennen. Ich habe ein bisschen gezögert, weil ich nicht sicher bin bei der Aufgabenzuordnung. Ich bin mir nicht sicher, ob jeder sehr gute, exzellente Wissenschaftler gleichzeitig ein guter Kommunikator sein kann und muss. Weil es ist natürlich eine eigene Aufgabe. Also beispielsweise des Instituts für Wirtschaftspolitik an der Uni Köln oder des Roman-Herzog-Instituts. Diese Kommunikationsaufgabe, diese Transformation sozusagen vorzunehmen oder wenigstens zu begleiten. Das ist einfach nicht in die Wiege gelegt. Es ist nicht automatisch jeder geniale Wissenschaftler auch ein guter Kommunikator.
Jetzt waren Sie in Irland, in Dublin, während Ihrer Studienzeit. Jetzt zögere ich kurz, wie ich die Frage formuliere, worauf ich hinaus will. Lehren Professorinnen an irischen Colleges anders? Ist da mehr Wissenschaftskommunikation als bei uns? Ging Ihnen das damals so, dass Sie gedacht haben, ganz andere Welt hier an dieser Universität als das, was ich bisher gewohnt bin?
Letzteres in jedem Fall. Ersteres kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich das so wahrgenommen hätte. Also ob die irischen Dozierenden bessere Kommunikatoren waren, ich glaube nicht. Wir hatten damals aber in Köln auch ganz hervorragende Kommunikatoren, glaube ich. Nee, das war nicht der springende Punkt. Ganz anders war es aber in jedem Fall schon allein deshalb, ich hatte vorhin gesagt, hier Köln, riesige Fakultät. Und das war im Trinity ein ganz kleiner, eingeschworener Club. Und das hat natürlich eine völlig andere Art der Lehre ermöglicht, aber ich glaube, es war auch der Tradition wegen eben von vornherein ganz anders aufgebaut. Das heißt, während ich in Köln regelmäßig in Hundertschaften saß in den Veranstaltungen und man eine kleine eingeschworene Gruppe hatte, die in den Veranstaltungen wirklich mitdiskutiert hat, zu denen ich allerdings gehörte, nicht unbedingt, weil ich besonders schlau war, sondern weil das die einzige Form war, mit der ich mich wachhalten konnte in den Massenveranstaltungen, war das in Irland so, dass wir irgendwie jede Woche ein Essay als Hausaufgabe hatten. Und die Dozenten das wirklich gelesen haben und man das vorgetragen hat irgendwie jede dritte Woche oder so. Und das war in Köln natürlich völlig unvorstellbar. Es hat dann auch dazu geführt, ich war da in einem Erasmus-Programm, das heißt, es waren 5 Kölner gleichzeitig da und es hat dazu geführt, dass wir alle viel zu viel Arbeit reingesteckt haben, weil wir diese im Prinzip wöchentlich abzuliefernden Essays so behandelt haben wie eine Hausarbeit in Köln, wo man 4 Stück oder 5 Stück im ganzen Studium macht. Das heißt, wir haben viel zu viel Energie reingesteckt, hatten dann aber auch alle, glaube ich, 1er. Also wir haben da sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt. Aber es war wirklich ganz anders und viel intensiver, was die Studierenden beitragen mussten. Also insofern, die Studierenden wurden dort eher zu Kommunikatoren erzogen, weil sie permanent präsentieren mussten, ja.
Herr Roth, jetzt habe ich so ein bisschen so ein Bild vom Club der toten Dichter vor mir, wie man so mit dem Professor im Park das Ganze durchknetet intellektuell das Thema und den Stoff und auch habe ihre Emotionalität. Ich habe trotzdem ihre Freude gespürt. Es hat ihnen Spaß gemacht, da mal so in den Essays und im direkten Kontakt zu sein.
Ja, auch einfach die Intensität des Studiums. Ich habe dort sehr, sehr intensiv studiert und auch sehr, sehr viel gelesen, sehr viel Zeit in Bibliotheken verbracht. Das lag natürlich auch daran, dass ich dort dann eben nicht in einer sechsköpfigen WG gewohnt habe, sondern quasi allein, also auch die äußeren Umstände waren andere. Aber um das Bild zu korrigieren, die wirklich intensiven privaten Diskussionen waren schon eher zwischen den Studierenden, nicht mit den Dozierenden. Das belief sich dort wie in Köln auch dann doch eher auf die offiziellen Stunden.
Aber in den inoffiziellen Stunden haben Sie Irland hoffentlich auch ein bisschen genießen können und mal den Pub kennengelernt oder die ein oder andere kulturelle Errungenschaft.
Natürlich, wir sind viel gereist, aber wir hatten auch unsere Stammpubs. Auch das war ja sehr studientauglich, weil die ja tatsächlich um 11 dann Last Order gerufen haben, sodass man auch wieder ins Bett kam.
Das ist ja in den Studierendenbiografien heute, kommt es oft etwas kurz, das Erasmus-Jahr. Viele organisieren sich auch anders. Würden Sie das noch empfehlen, sagen, Leute, geht raus, probiert es mal woanders aus im Ausland, macht eure Erfahrungen?
Absolut, ja. Das gilt aber für alles, was irgendwas mit Lebenswirklichkeit zu tun hat. Also das gilt nicht nur für Auslandsstudium, sondern ich habe ist auch nie als schädlich empfunden, wenn Studierende nebenher ein bisschen jobben müssen, um irgendwie ihr Lebensunterhalt zu fristen oder ähnliches mehr. Ich glaube, das ist eine Fiktion zu glauben, dass die Leute, die besonders stromlinienförmig durch ein Studium gehen und zwei Semester unterhalb der vorgesehenen Regelstudienzeit abschließen, dass die nachher auch die besten Köpfe sind. Ich glaube, ein bisschen entspanntes Herangehen tut da allen ganz gut.
Entspanntes Herangehen, Sie sind in Köln. Alle meine Gäste frage ich auch immer noch, ob Sie eine Empfehlung vor Ort haben. Wenn ich jetzt in Köln bin, wo würden Sie mich hinschicken, wenn ich mal einen Nachmittag ein Stündchen zu verbringen hätte?
Also außer in unsere Veranstaltung, meinen Sie, ne? Weil
genau.
Das wäre natürlich das Erste. Wenn Sie nur einen Nachmittag haben, müssen Sie einmal auf die Domspitze natürlich. Das gehört dazu, also als Ritual, und da muss man die Stufen alle noch persönlich erklimmen und dann oben die Glocken einmal ertragen. Ansonsten schauen Sie sich um. Ich bin kein besonders begnadeter Touristenführer, glaube ich.
Aber feiern Sie Karneval? Flüchten Sie oder feiern Sie?
Ich feiere das mit. Das hat sich relativ schnell ergeben, finde ich auch sehr angenehm. Tatsächlich als Außenstehender, also als Immi, weiß ich, dass es befremdlich aussah, dass da erwachsene Menschen sich verkleiden und dann sozusagen in bierseliger Stimmung verfallen. Aber das ist ja mit München natürlich, da kennt man das. Da ist das vielleicht sogar dauerhaft. Aber tatsächlich, wenn man vor Ort ist, ist Karneval eine relativ angenehme Einrichtung. Ich habe es allerdings nie geschafft, so hardcore-mäßig wirklich die ganze Woche des Straßenkarnevals kräftig zu feiern. Also der Profi, das sei als Tipp mitgegeben, der professionelle Kölner feiert ja auch nicht jeden Tag, sondern jeden zweiten. Man muss sich also ein Programm zurechtlegen, weil sonst hält man es gewiss nicht durch, ohne hinterher krank zu sein. Aber auch das mache ich nicht. Also ich begnüge mich da mit wenigen Ereignissen im Karneval.
Die Pause gönnen wir hier am Roman-Herzog-Institut Herrn Roth nicht, denn gleich ist er im Interview bei Martin Lang in den RHI-Kontexten, wo Sie ganz dezidiert nochmal auf das Fach Wirtschaftspolitik, Volkswirtschaftslehre und die Denkerinnen, die ihren Herangehensweise an die Wissenschaft und ihr Verständnis von Wissenschaft geprägt haben, miteinander zu diskutieren. Auch dieses Gespräch finden Sie auf dem RHI-YouTube-Kanal. Ich danke Ihnen heute erstmal für Ihre Offenheit, für die vielen persönlichen Einblicke, die Sie mit uns geteilt haben, Herr Roth.
Sehr gerne.
Die nächste Folge aus dem Roman-Herzog-Institut mit dem RHI-Podcast gibt es wieder in 2 Wochen. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder zuschalten. Bis dahin.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!